Wir begrüßen euch zu einer Sonderfolge von Hightech, eurem Systemupdate. Wir, also in dem Fall das bin ich, Peter Zellinger, und heute mein Gast, der Thomas.
Hallo, Thomas Lohninger hier.
Willkommen bei Hightech, eurem wöchentlichen Systemupdate mit Alex und Peter.
Ja, freut mich, dass du da bist, lieber Thomas. Ich würde auch gleich gerne einsteigen. Du bist in Österreich sowas wie der Auskenner, wenn es um digitale Bürgerrechte geht, wenn es um Datenschutzthemen geht, wenn es um, jetzt hören wir viel von digitalem Jugendschutz und so, und da bist du so die Nummer eins in Österreich. Sollte dich von unseren Hörern tatsächlich jemand noch nicht kennen, würde ich dich kurz bitten, stellst dich mal kurz vor und verrätst uns kurz, was du den ganzen Tag so tust.
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Thomas und ich habe vor langer, langer Zeit irgendwie schon angefangen, mich für Technik zu begeistern. Ich habe mit 13 zu programmieren begonnen, EDV-HTL gemacht, lange in der IT gearbeitet und nebenher aber Anthropologie studiert, also was ganz Sozialwissenschaftliches. Und bin da irgendwie über eine Verkettung von Ereignissen in die Hackerszene reingekommen, war auf den CCC-Events und das war für mich wirklich ein Zuhause. Das war das erste Thema, was nach 3 Monaten nicht langweilig wurde. Und dann bin ich da zuerst als Interesse reingekommen, dann war es irgendwann ein Hobby und dann wurde dieses Hobby zum Beruf. Und ich habe auch in Brüssel gearbeitet als Policy Advisor an der Netzneutralitätsverordnung und war eigentlich immer im zivilgesellschaftlichen Kontext unterwegs, also für NGOs gearbeitet. Und als ich dann aus Brüssel zurückkam, habe ich die Geschäftsführung von einem Verein übernommen, der heute Epicenter Works ist. Damals war das noch der Arbeitskreis Vorratsdaten, AKA Vorrat. Und wie es der Name schon sagt, Vorratsdatenspeicherung, diese anlasslose Massenüberwachung, war auch so eines der großen Themen, womit das begann. Und viele sind dann gefolgt. Also ich finde auch die Arbeit so spannend, weil man die ganze Zeit eigentlich gefordert ist, sich mit neuen, schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Und zwar von vorne bis hinten, also im Sinne von, was sagt das Gesetz, was sagt die Technik, bis wie wirkt das am Ende auf die Gesellschaft? Und das heißt auch die Gesellschaft als Ganzes, auch die, die sich mit Technik nicht auskennen, die vielleicht gar kein Smartphone haben oder haben wollen. Und wie gestalten wir diese Informationsgesellschaft, sodass Grundrechte und die Menschen, die bei uns leben, dass es denen damit gut geht, dass es ihnen vielleicht sogar hilft in ihrem Leben. Das ist so das Ziel und die Mission von Epicenter Works und bis jetzt ist es uns noch nicht langweilig geworden.
Das glaube ich und du hast mir eh schon auch jetzt gleich ein bisschen die Rutsche gelegt zu unserem Hauptthema nämlich und das ist dieses berühmte Social Media Verbot in Österreich beziehungsweise das, wie ich finde, leicht autoritär benannte Social Media Ordnungsgesetz, wie es so schön heißt. SOG, ja, also Namensgebung können Sie. Jetzt hat sich Österreich auf ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren entschieden. Warum 14 Jahre? Kannst du uns das einmal erklären? Weil Australien sagt ja 16 Jahre, TikTok selbst, die Plattform selbst sagt ja, wir sind ab 13, kann man uns konsumieren und Österreich sagt 14. Was ist da los?
Ich glaube, dass der Grund für 14 Jahre der ist, dass das in Österreich auch das Alter der Geschäftsfähigkeit ist. Also unter 14 Jahren kannst du keine Verträge abschließen und dementsprechend auch keinen AGBs für irgendeinen Online-Dienst zustimmen. Ich bin jetzt nicht der Entwicklungspsychologe, um jetzt zu sagen, in welcher genauen Alter jetzt es sozusagen mehr oder weniger sicher ist, Social Media zu verwenden. Ich glaube auch, dass es da gar kein fixes Alter gibt, weil die Entwicklung von jedem Menschen ist unterschiedlich und ich kenne 12-Jährige, die sich mit Technik besser auskennen als 40-Jährige und deswegen ist das wahrscheinlich sehr individuell und als Gesetzgeber muss man aber immer solche harten Grenzen ziehen. Ich glaube, in Österreich haben der Kinderschutzbund hat 16 Jahre gefordert, aber von der Politik habe ich hauptsächlich von Anfang an nur dieses 14 Jahre Alter gehört unter jenen PolitikerInnen, die sowas gefordert haben.
Jetzt geht Österreich ja einen ziemlich eigenen Weg. Also es hat immer geheißen, ja, wir haben ja in Europa, also in Brüssel, werden ja ganz tolle Digitalgesetze gemacht, die haben wir ja alle schon gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht einschlafen, ich sage jetzt das böse Wort, Digital Service Act, ich weiß, wir schreien dann immer Pokémon hinein, weil dann machen die, unter Theorie ist, dann machen die Leute wieder auf, wenn es um Pokémon Pikachu geht. Ja genau, Pikachu. Jetzt haben wir da diese Gesetze, aber brauchen wir da in Österreich überhaupt eigene? Wo ist da die Motivation hinter diesem Social-Media-Verbot?
Also ich glaube, meine Lesart ist, dass diese ganze Debatte nach einem Social-Media-Verbot lässt sich auf eine Tatsache zurückführen, nämlich dass wir schon seit einigen Jahren wirklich einen ganz schlechten Job machen in der Durchsetzung unserer bestehenden Gesetze gegenüber diesen globalen Big-Tech-Plattformen.
So, und da springe ich jetzt gleich mal rein. Und dann macht es ein neues Gesetz aber besser, wenn wir die alten schon nicht umsetzen können.
Ganz genau, das ist vielleicht die richtige Frage. Also ich spitze es in manchen Gesprächen so zu, dass es statt das Problem an der Wurzel zu packen und zu lösen, versteckt man es jetzt vor den Kindern schambehaftet. Es gibt gewisse Evidenz, dass diese sehr toxischen Geschäftsmodelle, die auf Überwachung aufbauen, also alles, was werbegetrieben ist, wo unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit vom Bildschirm an Werbetreibende verkauft wird, dieses Geschäftsmodell meine ich, und das ist wirklich schädlich, aber auch nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Gehirne. Das sehen wir auch an den Wahlergebnissen auf der ganzen Welt. Und ich wäre total dafür, dieses Geschäftsmodell zu verbieten oder zumindest ordentliche Rechtsdurchsetzung zu machen. Das beginnt in Österreich mit einer Datenschutzbehörde, die ausgehungert ist, die seit letzten Sommer schreit, dass ihr das Geld ausgeht und sie gar keine amtswilligen Prüfungen mehr machen kann. Für den Digital Services Act ist ja die Com Austria, die Medienregulierungsbehörde, zuständig. Die hat zwar eine Aufstockung bekommen, und ich glaube, da sitzen auch motivierte Leute, aber das ist jetzt auch noch nicht, ich habe da noch nicht das große Enforcement gesehen. Österreich ist bei beiden Themen natürlich nicht alleine verantwortlich, da müssen wir uns immer mit Europa oder mit Irland abstimmen, aber da könnten wir auf jeden Fall mehr Schritte setzen. Und ein Punkt, da glaube ich wirklich, die Regierung könnte so leicht in der Hand weltweit was Gutes zu tun, nämlich das ist die Verbandsklage uns zu ermöglichen. Die abstrakte Verbandsklage nach Artikel 80, Paragraph 2 Datenschutzgrundverordnung. Ich weiß, das ist gerade sehr technisch, aber ich versuche es zu erklären. Pokémon. Wenn man jetzt für andere Leute klagen will, auf Schadensersatz, dann braucht man die Betroffenen im Hintergrund, um so eine Klage zu machen. Wie man sich vorstellen kann, ist das bei Minderjährigen besonders schwierig, weil da müssen die Eltern zustimmen in einer Klage, wo es darum geht, dass ihr Kind einen Schaden hat wegen Social Media. Da werden die meisten Eltern eher sehr
rückhaltend sein,
sagen wir mal so. Ja. Und da wird es total helfen, wenn NGOs wie unsere oder die Arbeiterkammer oder Max Schrems da gemeinsam dann vorgehen können und eine Verbandsklage machen, einfach nur abstrakt für alle minderjährigen User von TikTok.
Die Vollmacht kriegt, die zu vertreten.
Genau. Und das könnte Österreich uns erlauben. Und damit hätten wir gerade mit der Power, die Österreich in der Netzpolitik hat, auch mit Max Schrems und Neub, die natürlich darauf spezialisiert sind, sofort auch einen Hebel, wirklich weltweit für Besserung zu sorgen. Und zwar an der Wurzel des Problems. Aber das ist schwierig. Das kann die Politik auch nicht so gut verkaufen. Stattdessen verbieten wir den Kindern dieses böse, gefährliche Internet.
Ich nehme an, du bist nicht zum ersten Mal hingegangen und hast bei der österreichischen Politik angeklopft und hast gesagt, wir hätten gern diese Verbandsklagen. Was kriegst du da zum Hören?
Die Wirtschaftskammer hat ein Problem damit, weil die glauben, sie wären betroffen. Was nicht stimmt, weil da habe ich die Betroffenen in Österreich, aber die globalen Firmen, da ist es viel schwieriger, das zu machen. Ja, also es ist da wirklich, habe ich noch keine guten Gründe gehört, die dagegen sprechen, aber unser Mantra ist die ganze Zeit, das Problem ist real, wir müssen endlich was tun und wir haben einen schlechten Job über die letzten Jahre gemacht, wenn es um Big Tech und Rechtsstaatlichkeit geht. Das ist der Kern des Problems. Aber jetzt ein Verbot, das ja auch nicht nur Kinder betrifft, sondern wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir uns alle ständig digital ausweisen müssen, das ist genau ein Schritt in die falsche Richtung, der auch Grundrechten im Internet wirklich gefährlich werden kann.
Genau, auf das wollte ich gerade noch kommen. Wie sieht es nämlich in der Praxis aus? Also die Plattformen werden irgendwann einmal dazu verpflichtet werden, zweifelsfrei festzustellen, ob ich jetzt 14 oder älter bin. Das heißt, ich muss mich irgendwo ausweisen. Ich glaube, jetzt sind sich alle Experten einig, die schlechteste Variante ist, ein Foto vom Reisepass zu machen und das loszuschicken. Das passiert leider auch noch viel zu oft. Siehe so Spezialisten wie Ryanair oder so, die dann auch keine Kontrolle haben darüber, wo diese Passdaten überhaupt liegen. Wir kennen das alle, sichere Software gibt es nicht, das landet irgendwann unweigerlich irgendwo im Netz. Das heißt, wir haben ja in Österreich sowas wie die ID Austria, auch so ein tolles Thema, das wir in dem Podcast ganz, ganz oft besprechen. Mit der kann ich mich ja ausweisen. Was ist da jetzt das Problem? Und dann sage ich, ja, okay, ich bin ja eh über 14. Was soll das Problem da jetzt sein? Drücke ich halt in der staatlichen ID auf okay.
Ich würde gern noch einen Schritt zurückgehen. Also wir haben vier Möglichkeiten, wie es technisch gehen könnte, so etwas umzusetzen. Der erste Weg, den hast du schon angesprochen, das ist das australische Modell. Du lädst Passdaten irgendwo hoch, du machst Fotos von den Gesichtern kleiner Kinder und schätzt dann mit KI das Alter. Das würde für
Europa nicht gehen. Kann schief gehen.
Genau, also da hoffe ich, dass wir in Europa klug genug sind, das nicht zu machen. Und europarechtlich wäre das auch in Teilen sehr schwierig. Das wäre es generell, wenn man das nationalstaatlich machen will. Aber anyway, das ist der erste Weg, der australische. Der zweite Weg ist der griechische, dass man eine App auf dem Gerät des Kindes installiert, die dann wie ein Bundestrojaner agiert und alles blockiert, was nicht kindertauglich ist. Würde ich jetzt auch für Österreich eher ausschließen. Und der dritte Weg ist der von dir angesprochene, dass man irgendeine Form von digitaler Identität verwendet. Das heißt, ich habe die ID Austria in Österreich oder halt in fast allen EU-Ländern bis auf Deutschland gibt solche Systeme auch schon in einer gewissen Verbreitung. Die wissen ja, wie alt jemand ist, das haben wir schon am Handy, das haben wir schon auf unserer Chipkarte vom Ausweis und darüber gibt es dann hoffentlich eine datenschutzfreundlichere Variante als die ID Austria, um dieses Alter zu verifizieren. Und da ist es so, die ID Austria ist ja wirklich ein veraltetes System. Die 17 wurde das Gesetz dazu gemacht und als das dann 2022 endlich an den Start ging, war es schon veraltet, auch von der Architektur her. Und daran krankt das ganze System, das ist voll überwachbar, da geht jede Verifikation über Server des Innenministeriums, also wenn sie eine Online-Interaktion ist und dadurch ist es eigentlich untauglich dafür. Wir müssten das auch, Stichwort EIDAS, der neue EU-Rechtsrahmen für dieses Thema der digitalen Identitäten, bis Ende 2026 reformieren und auf neue Beine stellen. Spoiler, das wird Österreich nicht wirklich schaffen. Ich habe zumindest starke Zweifel daran, ob wir es schaffen, den Zeitplan einzuhalten. Wenn wir das nicht schaffen, drohen Vertragsverletzungsverfahren. Trotzdem will die Politik da unbedingt was machen und in Wirklichkeit, sie haben noch nicht einen klaren Weg vorgezeigt. Ich höre gewisse technische Vorstellungen, die im Ministerrat und rundherum ventiliert werden. Wir sind noch meilenweit entfernt von einer Umsetzung entfernt.
Was ist jetzt das Problem? Ich möchte mich jetzt einloggen auf einer Social-Media-Seite und ich bin jetzt 42, mir kann es ja wurscht sein, ich sage, ja, da bin ich. Ich bin alt genug. Bitte lasst mich rein.
Das Grundproblem ist, dass wir ab diesem Zeitpunkt alle mit einer staatlichen Identität hantieren müssen, wenn wir das Internet verwenden wollen. Wenn wir irgendwelche Inhalte konsumieren oder auch publizieren wollen, die hier relevant sind. Das beginnt bei Social-Media-Accounts, geht natürlich weiter über Porno-Webseiten. Das geht wahrscheinlich in Richtung Online-Foren. Das könnte Messenger-Dienste inkludieren. Das heißt auch so etwas wie Signal oder Telegram oder Threema, natürlich auch WhatsApp. Das wären alles Dienste, die unter so einem digitalen Ausweiszwang liegen. Und sobald wir eine solche Infrastruktur etablieren, in der unsere staatliche Identität verknüpft wird mit der einzelnen Interaktion, haben wir die Büchse der Pandora geöffnet. Weil es mag so sein, dass es jetzt nur das Alter ist, was hier den Zugriff reguliert. Aber natürlich kann mit einem Federstreich, das ist eine winzige Reform danach, hier auch beliebige andere Attribute hergenommen werden, um die Ausnutzung gewisser Grundrechte im Internet einzuschränken. Und deswegen ist das so gefährlich. Wir haben uns wirklich lange mit dem Thema beschäftigt und es gibt einen lösbaren Teil des Problems. wie ich die Verifizierung des Alters mache, das geht sauber, indem man es Zero Knowledge, Unlinkable, Unobservable, das sind die drei Eigenschaften, die man da haben will. Das übersetzt auf, ich kriege wirklich nur dieses Ergebnis, ja, nein, bist du über, unter Altersgrenze. Zweitens ist es unlinkable, weiß die Plattform eh nicht, wer ich bin und kann die auch nicht, wenn ich jeden Freitag wiederkomme, diese Interaktionen korrelieren, dass ich dieselbe Person bin. Mhm. Das wäre Unlinkability. Und das dritte ist Unobservability, dass der Staat oder wer auch immer das System betreibt, nicht zuschauen kann, während ich es verwende. Dieser panoptische Blick von oben, wo ich dann einzelne Transaktionen von Menschen nachvollziehen kann, das muss natürlich auch ausgeschlossen sein. Man nennt das auch teilweise Double Blind, sprich, dass der Staat nicht weiß, gegenüber welchen Webseiten ich mein Alter verifiziere. Diese drei Merkmale kann man technisch umsetzen, aber das heißt, das ist nur ein Teil des Problems. Damit bleibt der größere Teil ist der Exklusion von allen Menschen, die halt eben keine ID Austria haben, keine Smartphones haben, die sowas nicht verwenden wollen oder kennen, weil sie vielleicht auch die Digital Literacy nicht haben, um sicher eine ID Austria am Telefon zu haben. Es gibt, wenn ich da an meine älteren Familienmitglieder denke.
Natürlich.
Ja. Wenn ihr dann seht, wann das letzte Sicherheitsupdate auf dem Telefon gemacht wurde, dann ist es wirklich gemeingefährlich, denen eine ID Austria darauf zu spielen. Also Ransomware skaliert auch mit solchen Systemen und man kann hier rechtsgültig für jemanden unterschreiben.
Was du angesprochen hast, also rein technisch, ich versuche jetzt nur mal kurz runterzubrechen, ist das so rein metaphorisch gesprochen, ist das ein grünes Lamperl, das bei dem Betreiber angeht, mit der darf rein und mehr weiß der nicht. Und das wäre technisch auch umsetzbar. Jetzt hast du natürlich auch das Problem, das hatten wir jetzt im... So, jetzt hat meine ILXA dazwischen gefunkt. Jetzt hast du natürlich sehr viele Leute, die keine ID Austria haben. Also wir hatten jetzt unlängst, haben wir von einem Fall berichtet, das sind EU-Bürger, sehr viele, die in Österreich, also hauptsächlich in Österreich arbeiten, die haben schon mal ein Riesenproblem, an diese ID Austria zu kommen, weil die müssen das über die Polizei machen. Da geht nichts online. Die können die nicht online verlängern. Die stehen, die müssen jedes Mal zur Polizei gehen, wenn sie da ein Problem haben. Du kriegst aber auch keine Termine. Ja, schon in einem Dreivierteljahr. Bis dahin stehst du ohne ID-Austria da. Was machen wir mit denen?
Es gibt die große Gefahr, dass wir hier wirklich gesellschaftliche Ausschlüsse produzieren, die brandgefährlich sein können. Und das Ganze ist leider auch in Österreich wirklich in eine schlechte Richtung gegangen, weil wir haben so schnell dann, ich habe noch wirklich auf Band die Ministerin Schramböck, wie sie ID Austria vorstellt, und sagt, na, auf jeden Fall wird das freiwillig bleiben und niemand wird gezwungen dazu. Ja, und was ist passiert? Inzwischen haben wir Lohnzettel für Landesbedienstete, egal ob im Krankenhaus oder in der Schule, die brauchen ID Austria, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen brauchen es. Die erste Lehrerin wurde schon gekündigt, weil sie ID Austria verweigert hat. Und in Wirklichkeit steht aber in dem EU-Gesetz, von dem ich vorher gesprochen habe, die IDAS-Reform, an der haben wir ganz viel mitgearbeitet. Und ein Thema, das uns total wichtig war, ist eine Nicht-Diskriminierungsregel für jene, die das System nicht verwenden wollen. Du darfst nicht benachteiligt werden, auch nicht dazu gezwungen werden, dass du höhere Gebühren zahlst, wenn du das System nicht verwendest. Es muss wirklich eine Gleichberechtigung geben zwischen denen, die diese digitale Brieftasche, die ID Wallet, verwenden wollen und die auch im Einzelfall sagen, nein, ich will das nicht, ich habe das nicht. Und das allein deswegen siehst du, wir können jetzt nicht das System aufbauen, was die ID Austria oder ihr Nachfolger braucht, weil das wird es vielleicht, es wird einfach immer Alternativen brauchen. Nun konnte man sagen, ja, aber wir nehmen noch die SIM-Kartenbetreiber dazu oder die Bankkonten. Bei beiden Firmen sind heute schon Menschen registriert. Eine SIM-Karte kriegst du nicht mehr anonym. Der Mobilfunker könnte dieser Verification-App dann auch sagen, wie alt ist dieser User? Mhm. Und jetzt frage ich dich, wir reden von einem 12-Jährigen, der schon ein Smartphone hat und der dann auf seiner Verification-App eingestellt hat, dass er erst 12 ist, der wird sehr wahrscheinlich die SIM-Karte nicht selber registriert haben.
Wahrscheinlich eher nicht. Nein, der darf er ja auch gar nicht, ne?
Ja, es wird so viele Wege da rundherum gehen. Also in der Praxis ist das ein Schweizer Käse. Diese ganze Idee, das mit digitaler Identität zu machen, wird in der Praxis scheitern. Und da reden wir noch nicht einmal von den Umgehungsmöglichkeiten mit VPNs und Tor, sondern rein konzeptionell, wo das nicht durchdacht ist, ja. Und dann überlegt ihr, wie leicht es sein wird, auch analog das zu umgehen. dein älterer Bruder, die Freundin am Schulhof oder auch einfach nur die Mama, die dir ihr Handy gibt, damit du mal kurz eine Ruhe gibst als kleines Kind. Mhm. Wenn wir wirklich Smartphones und Social Media so regulieren wie Zigaretten und Alkohol, naja, dann wäre es doch aber genauso eine Verletzung der Sorgfaltspflicht und eine Verwaltungsstrafe, das Smartphone mit TikTok an die Zehnjährige zu geben,
ihre
Zigarette an eine Zehnjährige zu geben.
Das erscheint mir dann doch etwas überschießend, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, die ganze Idee ist nicht durchdacht. Wir sind doch deswegen ganz klar gegen ein solches Verbot. Es ist halt auf jeden Fall, die Schäden sind aus meiner Sicht in keinem Verhältnis mit dem, was man damit erreichen wird, vor allem, weil wir ja die Wurzel des Problems nicht angehen. Ich habe nur vorher von 4 Lösungen gesprochen. Einen Weg gibt es schon noch, wie man das technisch umsetzen kann. Den haben wir im November vorgestellt. Und das wäre halt die Idee, dass man wirklich einfach als Form von Parental Control auf dem Gerät des Kindes das einstellt. Und dann aber auch rechtsverbindlich über den App Store und über das World Wide Web kommuniziert. Im Moment gibt es Insellösungen von Google und Apple für deren App Stores, aber nichts, was rechtsverbindlich das auch an einer Website kommuniziert. Der Vorteil wäre, dass man damit halt auch beim Web an einen Weg schafft, wie die Anbieter von Inhalten sich an den Jugendschutz halten müssten. Der größte Vorteil von unserem System ist aber, es betrifft wirklich nur die Geräte von Kindern. Also alle erwachsenen Geräte können genauso weiter operieren wie bisher. Jedes freie Betriebssystem, dem dieses Thema egal ist, darf weiter operieren und existieren. Es ist wirklich nur eine Form von speziellen Kindergeräten, wie man den Eltern mehr in die Hand gibt, sodass die wirklich kontrollieren können, was ihre Kinder tun. Weil ich glaube schon, eine soziale Ächtung bei diesem Thema ist sowieso das, womit wir anfangen sollten. Wenn Kinder zu klein sind, denen digitale Technik einfach unkontrolliert in die Hand zu geben, da gibt es gewisse Grenzen. Ja. Und das ist aber, wie ich eingangs gesagt habe, total individuell. Ich kenne auch 10-Jährige, die haben sich mit YouTube Dinge beigebracht, da ziehe ich den Hut.
Ich finde es gut,
dass die den Zugang hatten dazu.
Es müssen ja auch die Nerds der Zukunft irgendwo herkommen, sagen wir uns ehrlich. Genau, da sind wir ja bei einem dieser Themen, vor allem in Australien immer wieder diskutiert wird. Da gibt's das ja schon, da kann man sehr gut schauen, vor allem in was für Probleme die laufen. Und da befürchtet man auch eine Art Verlust der digitalen Kompetenz, wenn man die jungen Leute von Social Media, von möglicherweise Messengern systematisch aussperrt.
Ich meine, ich finde es ein bisschen obskur, dass wir auf der einen Seite sagen, wir wollen die digitale Kompetenz steigern und gleichzeitig haben wir einen katholischen Zugang zu digitaler Erziehung, wo wir die Existenz totschweigen. Es geht meiner Meinung nach schon darum, dass wir die Kinder und Jugendliche begleiten in der digitalen Technik. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Da braucht es eine Peer Group. Da braucht es auch. Es gibt so viele gute Lehrkräfte, die das rüberbringen auf eine empowernde Art, so dass man dann wirklich auch sich ein bisschen mehr mit Rüstzeug ausgestattet fühlt, selbstbestimmt in der Technik umzugehen. Aber natürlich gibt es auch viele schlechte Seiten und gerade eben die Geschäftemacherei, die vielen Unternehmen, die hier auch bewusst mit Kindern und Jugendlichen Geld verdienen und die manipulieren im Zuge dessen, da wiederum muss man dringend dagegen vorgehen. Ich glaube halt, dass diese Abgrenzung, was ist jetzt Social Media und das verbieten wir, da gibt es so einen großen Kollateralschaden, denn wollen wir jetzt das Fediverse auch verbieten? Das ist eindeutig Social Media, hat aber ein anderes Geschäftsmodell. Ja. Und auf der anderen Seite,
Ist WhatsApp ein Social Medium, also ein soziales Medium?
Absolut. Ja, wo ist die Grenze? Spätestens bei Telegram mit den Gruppen ist es echt schwierig, diese Grenze noch zu ziehen. Und die Personalisierung, die da oft genannt wird, auch von Vizekanzler Babler, ich verstehe, woher er kommt, aber auch das ist nicht treffsicher. Also ein KI-Chatbot, ein klassisches ChatGPT oder ein Anthropic Claude, was man im freien Modus verwendet, ja, das ist genauso auch. Schmeichelt sich an, versucht seinen Charakter zu erraten, ist genauso gönnerisch in dem, wie sie antwortet und antizipiert, was die Userin vielleicht jetzt gerade hören will.
Also, die sind gut darin, das muss man auch dazu sagen. Die sind verdammt gut in dem, sie machen das auch Absicht natürlich.
Genau. Und wollen wir die jetzt auch verbieten? Das ist eindeutig Personalisierung. Aber es ist eigentlich kein Social Media. Also solange dieses Geschäftsmodell, unsere Aufmerksamkeit zu meinen und zu verkaufen, weiter existieren darf, ist es ein reiner Verdrängungskampf.
Verdrängungskampf schon anspricht. Ich habe jetzt in einem Artikel von Politico einen interessanten Terminus gelesen, das Dark Social Media. Also, dass man beobachten kann, dass die jungen Leute halt auf andere Dinge ausweichen. Also das Harmlosere ist noch, wenn die sich einen, weiß ich nicht, einen Slack-Chat aufmachen und da massenhaft kommunizieren und das so als eine Art Ersatz benutzen. Oder halt im schlimmsten Fall mit Hey Gemini, Vibe-Code mir doch mal schnell meine Social Media, meine eigene Social Media Plattform.
Absolut. Und ich meine, also es ist einfach so ein breites Spektrum, gerade in der heutigen Zeit mit Vibe-Coding, mit einem globalen Netz und mit ganz vielen neuen Formen auch an Dinge und Informationen ranzukommen. Also es gibt sicherlich ein Segment von ganz jungen Kindern, wo man mit den jetzigen technischen Maßnahmen verhindert, dass die zu früh in Kontakt kommen mit gewissen Inhalten. Aber auch da ist, wenn die analoge Ebene nicht mitspielt, es so leicht, das zu umgehen. Und sobald etwas verboten ist, wird es aber interessant für Kinder.
Wirklich?
Also ich verstehe nicht, wieso man glauben kann, dass das funktioniert. Und ganz ehrlich, unsere Organisation, wir sind ja parteiunabhängig und wir sind unabhängig von allen Firmen. Das heißt, wir reden mit allen. Wir kriegen auch viel mit. Gerade bei dem Thema haben wir schon vor einigen Jahren angefangen, darüber nachzudenken und Lösungen auf den Tisch zu legen. Und ich weiß ja auch, wie die Leute in den einzelnen Ministerien denken. Und die erschreckende Wahrheit ist, auf Arbeitsebene in allen Häusern ist man sich klar, dass es eine Schnapsidee ist, die nie funktionieren kann. Dass man technisch die Voraussetzungen haben und dass es auch europarechtlich gar nicht geht, dass Österreich jetzt ein Gesetz zum Social-Media-Verbot macht. Ja, das habe ich von allen Kabinetten und auch von der Arbeitsebene gehört. Nur die Chefs sind halt so davon überzeugt, dass man jetzt irgendwas tun muss. Und deswegen haben wir in Österreich gerade diese Debatte. Und da bin ich auch nicht allein damit. Also ich verweise darauf, dass der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages letztens eine Studie rausgebracht hat, wo er auch gesagt hat, ein nationales Gesetz dazu könnte in der Pfeife rauchen. Das wird vom EuGH nicht halten. Das
wird sofort kassiert natürlich.
Und deswegen auf EU-Ebene, glaube ich, kann das durchaus passieren. Da ist meine große Sorge auch, dass wir das Thema Altersverifikation im Rahmen der Chatkontrolle verhandeln werden, weil das steckt dort drinnen schon vom ursprünglichen Kommissionsvorschlag an. Und es schaut ja gerade gut aus, was Client-Side-Scanning betrifft, also das Filtern von verschlüsselten Messengern, was dadurch die Verschlüsselung aufhebt.
Also da passiert das Filtern schon vor der Verschlüsselung eigentlich. Also, und wie du richtig sagst, da braucht man dann keine Verschlüsselung mehr, wenn ich vorher mitlese.
Ganz genau.
Client-Side-Scanning heißt, dass das Mitlesen schon auf dem Gerät passiert, so, um jetzt da auch ein bisschen klug zu scheißen.
Genau. Und aus grundrechtlicher Sicht ganz klar ein Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis oder Briefgeheimnis. Also auch sehr wahrscheinlich verfassungswidrig. Das wird aber wahrscheinlich rausverhandelt im Trilog. Wenn du dann auf der anderen Seite der Gleichung aber auf einmal Altersverifikation hast, dann schaut das wie ein guter Deal aus.
Ja, ja, ja. Das machen wir nicht, aber dafür machen wir Altersverifikation. Und wir haben einen Kompromiss, der schlecht wäre für die digitale Welt.
Auf EU-Ebene, wir sehen gerade sehr viel Bewegung dahin, aber noch ist nicht klar, welches Gesetz es wird. Das könnte auch der Digital Fairness Act sein. Von der Leyen ist auf jeden Fall bei dem Thema auch stark dahinter und auch Virkkunen, unsere Digitalkommissarin aus Finnland, da haben wir ein Argusauge drauf. Also im Moment macht mir in Wirklichkeit die EU mehr Sorgen als Österreich.
Jetzt hat ja Österreich sich bei der in Brüssel bitterlich beschwert und endlich Maßnahmen gefordert. Das ist ja auch also ein beliebter Schmäh in Österreich zu sagen, ja, die in Brüssel, wir würden ja Social Media verbieten, aber die in Brüssel tun ja nichts und jetzt haben wir dort einmal am Tisch gehabt. Ist das auch Showpolitik?
Ja, ja. Also wir sehen ja auch, dass andere Länder Österreich schon überholt haben, indem sie konkrete Entwürfe auf den Tisch legen, sowohl Frankreich wie Griechenland. Dänemark ist auch schon an einer technischen Umsetzung dran und in Österreich haben wir eigentlich nur Ankündigungen. Also der Ministerratsvortrag, der im März, was glaube ich da veröffentlicht wurde, da war nichts drinnen, was man nicht auch schon im letzten Jahr ausverhandelt hatte. Es waren alles Sprechblasen von den drei Regierungsparteien, von Regierungsmitgliedern, die in diese Richtung gingen. Es gibt in allen drei Parteien Leute, die es verstanden haben, die eigentlich wissen, dass das nicht funktionieren wird, aber die setzen sich halt nicht durch. Und ja, am Ende wird man dann irgendwann über den Sommer ein Gesetz in Begutachtung schicken. Da werden wir natürlich auch eine Stellungnahme abgeben, das ist ganz klar. Und das wird auch an die EU notifiziert werden. Das dauert dann über den ganzen Sommer und dann wird man im Herbst wahrscheinlich sich zu irgendwas durchringen. Und spätestens an der technischen Umsetzung wird es aber scheitern, weil da haben wir in Österreich nichts. Wir könnten die Milliwallet der EU-Kommission forken, die ist aber auch noch nicht production ready. Das ist da habe ich wirklich meine Zweifel, ob sich das für Österreich ausgehen wird. Und auch wenn wir bis Ende des Jahres ein Gesetz verabschiedet haben, bis das in Kraft ist, hat uns die EU sowieso eingeholt. Ja. Also wozu haben wir gerade diese Debatte, wenn nicht für politisches Kleingeld? Das konnte mir noch niemand erklären.
Ich finde es ja auch spannend, dass die EU-Kommission eine Mini-Wallet vorstellen muss, damit die Staaten überhaupt einmal eine Mini-Form der EIDAS-Verordnung überhaupt einmal umsetzen können, dass sie überhaupt einmal das auf die Reihe kriegen. Also es ist halt schon auch irgendwo...
Ja, also die Mini-Wallet ist wirklich, also das Ding wurde ja von Thales und T-Systems gebaut und ist 4 Millionen Euro hat das damals gekostet. Und wie gesagt, die Idee ist gar nicht mal so schlecht, das Proof of Concept. Ich glaube, die Idee ist trotzdem brandgefährlich. Nur es ist nicht einmal das wirklich Production-Ready-Code. Ja, für die EIDI-Wallet von der EIDAS gäbe es auch schon zig Open-Source-Software-Projekte, die eine Wallet umsetzen. Aber nichts davon ist ready, um das auf die Bevölkerung loszulassen, geschweige denn mit den staatlich verifizierten, signierten Daten von Millionen Menschen zu füttern. Und das ist nicht nur was, das du dann beim E-Government und bei Finanz Online verwendest, sondern das verwendest du dann bei Facebook oder bei Pornhub. Und das ist dann halt schon ein Stück sehr robuste Software, würde ich hoffen.
Ja, das wäre nicht ganz schlecht, glaube ich. Also wenn da jetzt meine, ich will jetzt meine Pornogewohnheiten jetzt nicht unbedingt im Netz wiederfinden und auch nicht mit dem Staat teilen.
Ja, wir haben so lange kämpfen müssen, dass die EIDI-Wallet, die dann die EIDI Austria ablösen wird, wenigstens so ein Grundmaß an Datenschutz mit sich bringt. Und in manchen Teilen ist uns das gelungen. Also gerade im Vergleich zu dem, was wir in Österreich heute haben, ist es schon ein großer Schritt nach vorne. Aber deswegen war mir auch ganz wichtig, weil es nicht perfekt ist, dass wir diese Nichtdiskriminierungsregel drinnen haben. Dass halt dann die Lehrerin nicht mehr gefeuert wird, sondern einfach sagen kann, ich verweigere die EIDI Austria und ich berufe mich auf Artikel 5a, Paragraph 15 der EIDAS-Verordnung. Also genau deswegen haben wir das reingeschrieben, weil ich glaube wirklich, wenn man ein staatliches IT-System den Leuten aufzwingt, dann ist es schon tot. Das haben wir ja auch bei der ELGA gelernt. Ja, so rund 2% der Menschen in Österreich haben sich von ELGA abgemeldet und es gab, glaube ich, keine einzige vertrauensbildendere Maßnahme als die. Wenn du es den Leuten freistellst und sie sich auch dagegen entscheiden können, dann vertrauen sie darauf eher. Wenn du sie dazu zwingst, dann ist das eine Totgeburt und dann wird das niemals eine Breite in der Bevölkerung finden. Dafür sind wir Österreicher zu renitent.
Ja, absolut. Also bei der ELGA haben wir ja auch die historische Leistung vollbracht, die Ärzteschaft dagegen aufzubringen, die ja eigentlich davon profitieren sollte. Aber gut, das gibt's auch nur in Österreich.
Klassische Sozialpartnerschaft. Also hin und wieder, ich freue mich auch, wenn es mal funktioniert.
Na, natürlich. Jetzt gibt's natürlich Verbote im Netz, sind ja eh immer so eine Sache. Das ist ja meistens lieb gemeint. Also mein Erstkontakt war damals, glaube ich, als man Napster abgedreht hat. Also das war, glaube ich, in unserer Generation so MP3s runterzuzeln, war ganz eine große Geschichte. Da war die Musikindustrie nicht amüsiert und irgendwann hat man Napster so ein bisschen kaputt gemacht. Da waren dann 17 Alternativen da, die bis heute existieren zum Teil. Dann waren es die raubkopierten Filme.
Raubmord kopiert, bitte.
Raubmord kopiert, ja, sind viele Leute gestorben dadurch, natürlich. Also Verbote im Netz sind also eine Geschichte. Jetzt kann ich jede staatliche ID, da hast du eh schon die VPNs angesprochen, völlig müheloser umgehen, als mich anzumelden. Also wahrscheinlich, bevor ich mich selber anmelde, installiere ein VPN und bin fertig. Jetzt treibe ich ja die Leute wieder zu einer Software, die jetzt vielleicht diese VPN-Anbieter, die sind ja auch nicht alle so top seriös, sagen wir mal so. Ist das nicht, treibt man da nicht junge Leute erst wieder zu Anbietern, wo man nicht so genau weiß, was deren Zweck und deren Ziele eigentlich sind?
Absolut, und man darf nicht vergessen, dass VPNs auch oft was kosten und dass das genauso auch eine Hürde sein kann, gerade wenn wir jetzt besonders einkommensschwache Schichten dann vielleicht von gewissen Online-Angeboten ausschließen. Natürlich, es gibt auch Gratis-Varianten, aber die sind oft langsamer.
Sehr schlecht oft, ja.
Oder es sind halt welche, wo du zwar den Internetanschluss von einem anderen in einem anderen Land nutzen kannst, aber die auch deinen. Das ist gerne auch mal zur Verschleierung von Scraping und DDoS-Attacken und anderen Dingen verwendet. Also das hat alles gewisse Kollateralschäden und auch reale Risiken, sogar rechtliche manchmal. Also man zwingt die Leute damit in VPNs hinein, die, wie du richtig sagst, manchmal auch zweifelhafte Geschäftsmodelle haben. Manche sind wenigstens transparent darin, dass sie auch mit Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Das muss man nämlich in den meisten Jurisdiktionen. Dann folgt sicherlich wie das Amen aufs Gebet, dass manche Leute in der Politik gerne VPNs verbieten würden. Da muss man
irgendwo ja eine logische Konsequenz, aber im Irrsinn ja dann doch schwer zu fassen, oder?
Ja, das ist genau die Technologie, die jetzt gerade von den Leuten, die im Iran gegen das Regime demonstrieren oder in China oder Russland noch sich irgendwie frei und zensiert informieren wollen, denen nimmt man jetzt dieses mächtige Werkzeug, nur weil wir idiotische Regulierungen machen, die an die sich keiner halten wird. Deswegen, wenn wir uns wirklich so sicher sind, dass dieses Thema Altersverifikation eine gesellschaftliche Unterstützung hat, ja, dann schauen wir, dass wir das in den Familien lösen, dass wir da sinnvolle Angebote machen und auch das gesellschaftlich mitgetragen wird. Denn einen revoltierenden Teenager, der es unbedingt drauf anlegt, der wird immer einen Weg finden.
Ja, den hältst du so nicht auf.
Ja, also nur so als Beispiel, die Great Firewall in China ist ja auch wirklich, was Zensur betrifft, auf der absoluten Meisterklasse. Also die tun wirklich viel, um zu kontrollieren, was die Bevölkerung sieht und tut online. Und trotzdem schaffen es Menschen darüber. Und der Hauptgrund nach mehreren Untersuchungen ist es Pornografie, weil im chinesischen Internet ist Pornografie so gut wie verboten, zumindest die, was wir jetzt so im Westen unter Pornografie verstehen. Und das sind jetzt Erwachsene, würde ich hoffen, großteils, aber man sieht schon, wenn dieser Wille da ist, wird es immer einen technischen Weg geben, auch in autokratischen Regimen, wo reale Konsequenzen auch für Leib und Leben drohen. Also das wird nicht funktionieren. Man kriegt das den Geist nicht in die Flasche zurück.
Ich hatte vor ein paar Monaten einmal die Gelegenheit, mit dem Mikko Hyponen kurz zu plaudern. Der ist Security-Chef bei F-Secure. Und ich sag's eh immer wieder, ich glaube, ich erzähle die Anekdote immer wieder, der vertritt eine ähnliche Meinung wie du und er sagt immer, ja, man kann Dinge nicht zurückerfinden. Das funktioniert einfach nicht. Du hast Social Media, wir alle profitieren davon, weil wir können uns mit, sei es jetzt, dass wir uns auf Facebook mit alten Schulkollegen noch austauschen, bis hin zu, ich nehme mir sehr viele berufliche Informationen aus dem Ukraine-Krieg zum Beispiel über diverse Social Media Kanäle, von die eben dort von Armeeeinheiten zum Teil betrieben werden. Und das geht halt mit Nachteilen einher. Nur kannst du nicht, das ist Cherrypicking betreiben, dass du sagst, ich will jetzt nur die Vorteile haben. Also ich habe blitzschnelle Informationen, ich habe gute Kommunikationsmöglichkeiten, ich habe Kontakte in alle Welt, aber dass da drauf Spinner sind, dass da drauf weiß ich nicht, radikale Prediger sind, um beim österreichischen Duktus zu bleiben, das kannst du dann halt nicht vermeiden und du kannst das nicht den einen Teil wegverbieten und den anderen Teil dir den guten Teil behalten.
Genau, und da ist aber auch die Verantwortung der Netzpolitik, wirklich die Konsequenz sich anzuschauen und diese gesellschaftlichen Phänomene auch anzuerkennen. Es wird nur für viele dieser sozialen Probleme keine technische Lösung geben. Ich glaube schon, dass Technik uns helfen kann, die Dominanz der großen Plattformen zu brechen. Das Stichwort Adversarial Interoperability, also wirklich eine Interoperabilität, die zum Beispiel mir erlaubt, mit meinen Freunden auf WhatsApp oder Facebook zu kommunizieren, ohne dort sein zu müssen, ein Profil zu unterhalten. dass man einfach auf einer technischen Ebene wieder ein bisschen ein dezentraleres Internet bekommt. Ich glaube, das wären die Zeichen der Zeit, weil am Ende sind es einfach diese toxischen Unternehmen und Geschäftsmodelle, die der Feind sein sollten und denen jetzt auch noch irgendeine Form von staatlicher Identität zu geben oder an Ausweiszwang vorzuschalten, das ist es sicherlich nicht, was uns dieser Lösung näher bringt.
Die meisten dieser Konzerne sitzen in Irland. Das hat einen, also die haben ihre europäische Niederlassung in Irland. Das heißt, da ist auch die irische Datenschutzbehörde zuständig und die gilt, sagen wir mal, gemeinhin als eher Big Tech-freundlich. Also die.
Seine Untertreibung, ja.
Ja, also das ist jetzt die klagsichere Formulierung. Nein, werden nicht klagen, aber
ja, also es
haben
ist wirklich
wir uns in Europa nicht selbst irgendwo ein Ei gelegt, dass wir gesagt haben, ja, bitte.
Also wir nennen es inzwischen in der Netzpolitik-Szene wirklich nur the Irish Problem, das irische Problem. Und das ist halt einfach für die HörerInnen, die es noch nicht wissen, der Hintergrund ist, dass die Datenschutzgrundverordnung so gebaut ist, dass halt das die Behörde von dem Staat, wo das Unternehmen ansässig ist, kümmert sich um die Rechtsdurchsetzung. Das heißt, ich kann mich zwar bei der Datenschutzbehörde in Österreich beschweren, aber die Entscheidung gegen Facebook, die muss dann aus Irland von der dortigen Datenschutzbehörde kommen. Und mein ehemaliger Chef in Brüssel war selber Ire, der hat das mal so schön gesagt, the Irish have the best people of the whole world at doing nothing. Und die können hier so brillant erklären, wieso sie jetzt leider nichts machen können.
Warum das jetzt nicht geht.
Ja.
Ja, okay. Und aber ich muss kurz anmerken, deine internationalen Akzente sind großartig. Der Thomas hat nämlich in der Vorbesprechung mit mir plötzlich australisch gesprochen. Das klang sehr, sehr nach Mel Gibson in seinen alten Tagen. Ja, das soll jetzt keine Beleidigung sein. Mel Gibson, total schwieriger Typ, aber weißt du, was ich meine.
Auch die Schwierigen sind mir immer die Liebsten. Nein, ich habe einfach gewisse, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich habe eine gewisse Liebe für Hörspiel und für so Stimmen nachmachen. Also ich habe noch kein Hörspiel aufgenommen. Ich würde gerne, das ist auf meiner Bucketliste eigentlich, mal ein Hörbuch aufzunehmen oder so. Würde ich sehr gerne machen. Ich würde das würde mir sehr viel Freude bereiten. Aber zurück zu den Iren. Ich glaube, dass das auch echt die große vergebene Chance in den letzten Jahren war. Es gab nämlich eine Procedural Regulation der Datenschutzgrundverordnung, die genau solche grenzüberschreitenden Fälle besser machen sollte. Sie hat es aber fast nur schlimmer gemacht. Also dieses Problem wird uns leider noch begleiten. Und da geht's dann wirklich für mich ums Eingemachte, weil wozu machen wir Gesetze in Österreich oder in Europa, wenn die nachher ignoriert werden von den Firmen, wenn das Problem weiter besteht, wenn den Menschen nicht geholfen wird? Ich glaube auch, dass das für Europa existenzielle Frage ist. Europa ist dafür da, uns gerade auf den globalen Bühnen und Problemen die eine Basis zu sein, wo wir uns über die Zukunft einig werden. Und wenn wir gemeinsam agieren und so ein Gesetz zu machen, ist echt sau viel Arbeit. Ich spreche aus Erfahrung. Und wenn das am Ende dann nicht einmal das Papier wert ist, auf dem es geschrieben steht, dann tut das schon weh. Und da glaube ich auch, dass wir Legitimität in die Politik und Europa verlieren, wenn wir daran nichts ändern. Der Digital Services Act ist gerade der nächste Versuch. Ja, danke. Pikachu. Das besser zu machen. Und da sind die Probleme ja genauso auch drinnen. Der DSA, Pokémon, der hat wirklich Milliardenstrafen. Das sind echt, das tut sogar den Großen weh.
Ja. Die sind ja auch dazu gemacht, um genau Google, Facebook, Meta, Entschuldigung, und denen richtig, richtig weh zu tun.
Bei IDAS haben wir übrigens nochmal einen neuen Ansatz ins Gesetz reingeschrieben, um mal was Neues auszuprobieren beim Enforcement. Nämlich wir haben gesagt, okay, aber bevor irgendeine Firma oder eine Behörde mit dieser digitalen Brieftasche was abfragen darf von einem Menschen, muss sie sich vorher registrieren und genau sagen, was ist dein Use Case und welche Informationen fragst du ab. Und diese Registry ist öffentlich. Und wir bauen gerade ein Projekt, das nennt sich whoidentifies.me. Da haben wir die Woche den Prototypen veröffentlicht. Das scrapt alle diese Register auf EU-Ebene zusammen und gibt dir dann als Journalist zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dir Alerts setzt, dass du sagst, ich will jetzt aber wissen, wenn irgendwer diese Altersverifikation über die Wallet macht oder wie genau Facebook oder andere Firmen das verwenden. Schick mal E-Mail, wenn sich da irgendwas ändert. Wir wollen halt die Möglichkeit schaffen, dass auch zum Beispiel die deutsche AIDS-Hilfe, mit der sind wir dazu im Gespräch, dass die halt einfach weiß, wenn irgendein Arbeitgeber HIV-Status abfragt.
Das können die machen?
Naja, also in der EIDAS steht ganz genau drinnen, dass alle Impfzertifikate und auch verschreibungspflichtiger Medikamente Attribute sein werden in der Zukunft. Das Stichwort hier heißt European Health Dataspace. Und das heißt auch, dass das, was heute die ELGA ist oder was wir noch aus der Pandemiezeit mit den QR-Codes für Impfnachweise kennen, das sind alles nur weitere Attribute, die irgendwann einmal in die Wallet reinwandern. Zum Teil sind die Gesetze, die das vorschreiben, schon beschlossen, aber die Umsetzungsfristen sind noch sehr lang. Beim European Health Data Space reden wir von 2030, bis der letztendlich dann in Kraft ist. Das ist auch in einigen Mitgliedstaaten, Stichwort Deutschland, wegen der föderalen Struktur.
Wir nähern uns der Stundenmarke bald. Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Fass mal kurz zusammen. Social Media Verbot. Was kann es uns bringen und wird Österreich jetzt erschrecken von Big Tech, weil die sagen, wir haben es jetzt verboten und jetzt zeigen wir es euch?
Nein, also ich glaube, das österreichische Gesetz wird nicht einmal irgendwie einen Response erzeugen von Big Tech. Vielleicht klagen sie, vielleicht ignorieren sie es, aber auch einfach nur. Dafür ist Österreich einfach nicht relevant genug für diese Firmen, wäre meine Prophezeiung.
Shady Vance wird sich schon drüber aufregen irgendwann.
Ja, Shady Vance.
Ja.
Auf EU-Ebene, wie gesagt, mache ich mir da weitaus mehr Sorgen. Ich glaube, es gibt eine sinnvolle Lösung für das Thema, nämlich in Form von Parental Controls auf den Geräten von Kindern, aber nicht auf den Geräten von Erwachsenen. Und wir müssen schon auch dem Grund für dieses Problem in die Augen schauen. Auch als Nerds, die, sage ich jetzt mal, wenn wir eine Art von Technikumgang haben, dann ist es oft eine selbstbestimmte. Und wir können das, wir können damit umgehen. Aber in großen Teilen der Gesellschaft herrscht dieses Gefühl des Kontrollverlustes, der Angst, gerade auch über die Generationen hinweg. Ja, in Wirklichkeit dürfen wir uns da auch Sorgen über unsere Väter und Omas machen. Und das ist schon auch ein reales Problem, das uns bleiben wird. Und durch die Geschäftsmodelle, die heute grassieren, wird das nicht besser. Das wird uns noch lange beschäftigen. Aber auf keinen Fall ist es jetzt auch was, wo wir die ÖVP-Klarnamenforderung, die haben wir gar nicht erwähnt. Aber
don't get me started.
Also ja. Das hat ja unser Kanzler auch wirklich gefordert am 31. Jänner bei der ÖVP auf dem Neujahrsempfang.
Die entblöden sich nach wie vor nicht.
Ja, und das ist auch, ich habe nochmal extra nachgefragt, das darf man nicht vergessen, bei den jetzigen Verhandlungen in Österreich ist das ÖVP-Linie. Wir wollen diesen digitalen Ausweiszwang. Es wird nicht eine Klarnamenpflicht als solche sein, wo du dann keinen Alias, kein Pseudonym mehr haben wirst, aber sie wollen mit einem pseudonymen Token, wo dann die Strafverfolgungsbehörden oder Rechtsanwälte, wenn sie sich zivilrechtlich klagen, zur Plattform gehen und sagen, wer war denn das, der das geschrieben hat?
Genau.
Das ist deren Verhandlungslinie.
Ich weiß zufällig, weil ich in der Branche arbeite, es wird auch als Lex Standard bezeichnet, weil es gibt immer wieder Politiker, die das Standardforum nicht so toll finden, sagen wir mal so.
Ja, dem Vernehmen nach ist das auch, weil unser damaliger Kanzler Sebastian Kurz seiner Zeit als Staatssekretär einigen Groll entwickelt hat auf dieses Forum.
Gibt es ein Gerücht ein oder zwei, dass da sein Vizekanzler damals war auch nicht ganz so begeistert.
Und dieses Gesetz, damals hieß übrigens das SVNG, Sorgfalt und Verantwortung im Netzgesetz, und das
schön.
War 2018 debattiert und auch in Begutachtung und ist dann 2019 nur deswegen nicht gekommen, weil Ibiza passiert ist. Also das dürfen wir nicht vergessen, da waren wir schon sehr nah dran an so einem digitalen Ausweiszwang. Die Begutachtung damals ist immer noch sehr lesenswert. Wir haben uns damals schon beteiligt und das ist immer noch die Linie der ÖVP. Die sind sich nämlich in Sachen Netzpolitik sehr treu. Die waren immer schon auf der falschen Seite.
Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sie sind es offensichtlich auch, wenn es um das Thema ID Austria und Social Media Verbote geht. Lieber Thomas, ich würde jetzt so gern noch mit dir eine Stunde lang über die KI in der Verwaltung in Österreich reden. Aber das werden wir nicht schaffen. Das heben wir uns für die Teil 2 auf, würde ich vorschlagen, oder? Aber ich habe so das Gefühl, da hast du auch noch einigen Input für uns.
Da gibt es gerade ein Gesetz in Begutachtung, an dem wir arbeiten, das AVG. Das, ihr hattet dieses Thema schon in einer der vorherigen Sendungen. KI in der Verwaltung ist ein super, super spannendes Ding, weil es gibt total sinnvolle Verwendungen, wo man auch die Effizienz steigern und Kosten im Staatsapparat sparen können. Aber wenn dann der Bescheid von dem Large Language Model kommt und du nur noch mit dem Chatbot reden musst, wenn du irgendwas von der Behörde brauchst oder wenn vielleicht sogar Gerichtsentscheidungen oder sonstige Dinge, personenbezogene Daten sind ja das Futter für diese Modelle. Wie viel kriegen die dann über uns aus staatlichen Registern? All die Fragen beschäftigen uns gerade, aber wir schreiben noch an der Stellungnahme. Ende April wird die fertig und danach können wir gerne drüber reden.
Wunderbar, da hast du es jetzt wunderbar angeteasert. Dann schon, das ist ja perfekt. Ja, liebe Leute, es freut mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, dass wir so einen Experten wie den Thomas für unsere kleine Sendung hier gewinnen konnten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf PayPal tun. Den Link findet ihr in den Shownotes, ist aber nicht notwendig. Viel lieber ist es uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr Reviews schreibt, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts und wo auch immer ihr uns bewerten könnt, eine gute Bewertung hinterlasst. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, weiß nicht, misstraut's dem Staat, wo es geht.
Nein, einfach wachsam bleiben. Das reicht.
Bleib wachsam.
Das auf keinen Fall sich unterkriegen lassen. Und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Podcaster und epicenter.org/newsletter, schaut's vorbei. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Es würde mich freuen.
Ich auch. Bussi. Baba.